Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Moin Moin zu Lebenstag 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop, hier sind wir wieder. Ich habe ja das Glück, ich war jetzt glaube ich 4 Tage mit Werder-Trikot hier draußen unterwegs, aber hier in Frankreich kennt ja Werder Bremen gar keinen. Hier sind nur Franzosen und die Zeiten von Miku sind ja schon lange vorbei. Also ganz entspannt, ich musste mich hier nicht irgendwie in große Diskussionen bringen. Und jetzt muss ich direkt am Start sagen, du hast es ja schon erwähnt, wir ziehen jetzt die letzte Option für Werder Bremen. Nicht nur, dass wir dich ins Stadion schicken, sondern wir schicken dich samt Krückstock wahrscheinlich, den du brauchst in deinem Alter, ne, in die Ostkurve, in den Stehbereich. Also der Scoop auf seine alten Tage macht jetzt wirklich nochmal alles für den Verein, um auch da für die nötige Stimmung zu sorgen. Also Freunde, mehr können wir jetzt hier wirklich von Lebenslang 1 nicht mehr tun. Also uns sind da die Hände gebunden. Mehr ist nicht möglich, oder Scoop?
Ja, moin Sepp, moin liebe User. Ich freue mich jetzt schon auf die Rückenschmerzen nach den 3 Stunden in der Ostkurve stehen, weil man muss ja da auch früh genug da sein. Man muss ja nicht auf den letzten Drücker in die Ostkurve gehen, dann steht man irgendwo ganz an der Seite. Also eine Stunde vor dem Anpfiff werde ich wohl schon in der Ostkurve stehen. Ja, das Spiel dauert dann 90 Minuten. Wie gesagt, mein Rücken freut sich jetzt schon darauf. Aber wie du schon gesagt hast, was tut man nicht alles für den Verein? Man muss halt Opfer bringen. So viel Frust, wie ich im Nachbericht nach Heidenheim verbreitet habe, so viel Vorfreude ist jetzt auch wieder da. Ich hoffe nicht, dass sich das ganz schnell im Frust umschlägt. Ne? Das wäre natürlich nicht so feierlich, weil dann gibt es noch mehr Frust im nächsten Nachbericht für den 1. FC Köln, weil ich kann mich daran erinnern, wir haben da ja mal 7-1 verloren, aber da sprechen wir nicht mehr drüber. Auf jeden Fall, ja, Vorfreude ist auf jeden Fall da. Ich freue mich auf das Weserstadion, auf das Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal in Bremen war. Das ist auch schon einige Zeit her, meine ich, auf jeden Fall. Deshalb, die Vorfreude ist da. Und dann noch, Sepp, was ich persönlich gar nicht so auf dem Schirm habe, es ist ja so ein Topspiel um 18.30 Uhr. Also es wird sogar noch zum Flutlichtspiel. Und da ist natürlich noch mal eine Ebene mehr, ne?
Ja, absolut. Also wie schon gesagt, mehr können wir jetzt wirklich nicht tun. Den Scoop da auch noch hinschicken in die Stehkurve mit seinem Rollator. Wollte ich jetzt nochmal als Ergänzung hinterherstellen. Nicht den Krückstock, sondern den Rollator. Du hast es angesprochen, da so lange stehen geht ja nicht mehr in deinem Alter. Und das ganze Gehüpfe da, da brauchst du ja auch schon wieder neue Kniegelenke nachher. Also wir von Lebenslang 1, beziehungsweise der Scoop in der, als Person ist jetzt sozusagen da, sorgt auch für Stimmung und neue Fangesänge. Ich kann mich selbst nochmal erinnern, ich glaube, ich war mal im Leverkusen-Auswärtsspiel oder wo war das? Ich weiß gar nicht, da bin ich dann auch mal zu den Ultras hingegangen, schon ein paar Jährchen her, und habe mal gesagt, die sollen mal was anderes singen als immer das Gleiche. War auch sehr interessant. Haben die dann sogar, die Stimmung war direkt besser, Scoop, also dann, wenn du dich da durchschlagen kannst, zu dem, wie heißt der mal, Capo, glaube ich, den Vorsänger da, dann ist da immer einiges los. Bevor wir jetzt aber nochmal in die Vollen gehen, nochmal eine traurige Nachricht in Anführungsstrichen, ja, jedenfalls für uns. Du hast dich darum ja bemüht bei der Deichstube, die haben ja so ein offizielles Paper rausgebracht, irgendwie so Fan-Stories, und wir sind ja auch, oder du hast ja auch was geschrieben zu unserer Story, kennengelernt damals auf der Zugfahrt 2009 zum Berlin-Finale, war dann auch bei mehreren Spielen hier, unsere YouTube-Sender, /Podcast, und das Ganze ist nicht mal im Buch erschienen, also von daher kann ich ja nur fast schon aufrufen, die Deichstube hier zu boykottieren. So geht es ja nicht mehr weiter, wenn wir mit der Story nicht dabei sind. Wahrscheinlich haben die zu große Angst vor der Konkurrenz bei uns. Alles andere kann ich mir nicht erklären, oder?
Genau so. Da ist nichts hinzuzufügen. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ich werde dieses Buch auch boykottieren.
Ja, so, Scoop. was soll man jetzt lange reden? Wir haben am Montag schon miteinander gesprochen, viele Themen durchdiskutiert. Du hast natürlich einen Zettel vorbereitet. Vielleicht ganz kurz noch Pressekonferenz, ein bisschen Navigator, auch ein Thema. Da will ich jetzt klein bisschen vorgreifen. Und zwar, Ole Werner hat gesagt, er ist kein Kandidat für die Startelf, aber eine Option reinzukommen. Da muss ich jetzt sagen, da tue ich mich mit der Aussage schon wieder etwas schwerer, weil für mich ist er wieder verletzungsanfällig, für dich sicherlich auch. Deswegen mal die Frage, lohnt es sich dann wirklich in der 60. Minute so jemanden zu bringen und der sprintet dreimal den Ball hinterher und hat dann vielleicht das Potenzial, direkt wieder ausgewechselt zu werden? Würdest du das auch so machen, dass du sagst, wir bauen ihn langsam auf, oder würdest du hingehen und sagen, naja gut, dann lass mal sagen, wir ziehen ihn die erste Halbzeit durch? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, jetzt können natürlich manche sagen, 45 Minuten ist vielleicht schon zu viel für ihn. Lass den erstmal mit dem anderen Rhythmus reinmachen. Aber mit dieser vermeintlichen Verletzungsanfälligkeit ist mir so eine Einwechslung irgendwie 60., 70. Minute auch wieder, weiß ich jetzt nicht.
Ja, meine Meinung ist, ist das nicht resultatsabhängig? Also egal, ob wir, ich sage jetzt mal, 3-0 führen, 3-0 zurückliegen, unentschieden, Kaiser kommt auf jeden Fall rein. Für eine halbe Stunde. Und deshalb, ich finde das auch so, gerade angeschlagene Spieler oder die aus der Verletzung reinkommen, die werden ja meistens aufgebaut durch eine Einwechslung, ja. Aber bei so einem erfahrenen Mann wie Naby Keita, da würde ich echt schon darauf gehen, dass der auch von Anfang an beginnt. Und ich bin jetzt nicht so sehr drin in der Thematik, 30 Minuten Fußballspiel oder 45 Minuten Fußballspiel, ja, eine Viertelstunde ist sehr lang. Aber wenn du mich so fragst, würde ich ihn auch lieber von Anfang an sehen. Aber du hast es gerade selber argumentiert, da ist die Gefahr wahrscheinlich zu groß, dass er dann schon noch eine halbe Stunde ausgewechselt wird und dann bringst du ja wieder den ganzen Haufen da durcheinander, sage ich jetzt mal so. Ja, ich bin mal gespannt. Er wird auf jeden Fall kommen, egal was für ein Resultat da ist. Und ich hoffe entweder, dass er dann... Ja, beim 3-0 nicht, dass es dann auf einmal 3-3 steht, weil er noch nicht so integriert ist, aber er scheint ja ein intelligenter Fußballer zu sein. Noch besser wäre natürlich, wenn mit ihm die Wende kommt. Ne? Also ein Traum wäre natürlich 1-2, Keita wird eingewechselt und wir gewinnen 3-2 oder 4-2. Das wäre natürlich ein Traum. Deshalb, ich bin mal mega gespannt, ich bin live dabei. Vielleicht muss ich mich dann auch schon in der Ostkurve auswechseln lassen und bitte einen Ordner, dass ich oben auf dem Sitzplatz gehen kann oder was weiß ich. Was.
Dann kommt meine, ja.
Genau, dann kommt meine Auswechslung. Nee, wie gesagt, ich bin mega gespannt. Er wird auf jeden Fall sein Debüt feiern und wie es dann stehen wird. Und wie gesagt, ein Traum wäre natürlich 0-1. Keita kommt rein und wir gewinnen 2-1. Das wäre natürlich ein Statement.
Das wäre auf jeden Fall ein Statement, genau. Könnt ihr auch gerne nochmal reinschreiben, wie ihr das seht. Gibt natürlich für und wieder. Ist natürlich auch wahnsinnig lange ohne Spiel gewesen. Ne? Von daher kann man natürlich schon sagen, dass man das irgendwie, dass man ihn wieder reinbringt. Aber ich sag mal, diese WWchen. Erinnern ja doch stark an Toprak und da sind natürlich auch mal so Themen gewesen, wo der dann schnell wieder irgendwie drei Spurts ja wirklich gemacht hat, dann nochmal ausgewechselt wurde oder so. Ich glaube, ich kann mich auch noch erinnern, der kam, war wieder fit, man hatte, glaube ich, wieder, war froh, dass er wieder da war, hat dann das zweite Spiel von Anfang an gemacht und musste dann, glaube ich, nach 30 Minuten runter oder so. Das sind natürlich alles immer Themen, aber wir werden sehen, wird auf jeden Fall kein Startelf-Kandidat sein. Jetzt würde ich fast sagen, lass uns dann erstmal zu deinem Zettel kommen. Und danach gehen wir mal noch ein bisschen die Aufstellung durch, weil da will ich ganz kurz einmal über ein, zwei Varianten mit dir reden, dass wir das zumindest auch mal thematisieren, sodass wir das ganze Thema dann rund machen. Und dann, ja, leg mal los. Weltberühmter Zettel, schon im DFB-Museum mehrfach zu besichtigen.
Ja, weil er bei mir meine Hosentasche ist, genau richtig, definitiv. Ja, 1. FC Köln, unser Gegner am Samstag, 18.30 Uhr, ich habe es gerade erwähnt, zum Topspiel. Ja, also wenn das kein Topspiel ist, ne, ich greife mal vor, der Tabellen 16. gegen den Tabellen 12., also definitiv ein Topspiel, vielmehr Tabellen 12. spielt zu Hause, Tabellen 16. kommt auswärts. Ja, Sepp, ich fange mal an mit der Vorstellung des Vereins, 1. FC Köln. Jetzt, wir fangen sofort wie immer, ne, Sepp, damit muss ich dich ja reizen, mit der Mitgliederzahl an. So. Und ich hoffe, du sitzt fest und dass du nicht gleich vom Stuhl fällst, weil Stand 31.08.2023 hat der Verein 1. FC Köln 131.596 Mitglieder. Fast 100.000 mehr als wir. Das ist schon nicht verkehrt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Respekt, Respekt. Ja. Okay, die Stadt Köln hat doppelt so viele Einwohner wie Bremen. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf haben. Aber fast 100.000 mehr Mitglieder ist schon eine Hausnummer.
Ja, absolut. Also wir hatten das ja mal kurz aufgemacht, die Diskussion. Gibt ja auch unterschiedliche, ich sag mal, Beitragssätze, auch bei uns. Also sagen wir mal, wenn du Vollzahler bist, ist es schon relativ teuer im Schnitt zu anderen Vereinen, ohne dass wir das jetzt hier in der Tiefe nochmal durchdiskutieren wollen. Da kannst du aber auch bei Werder dann in Sportabteilungen mit teilnehmen und so eine Fördermitgliedschaft liegt irgendwie bei 60, 55, 60 € oder 55 € bei uns. Also ich sage jetzt mal auch einen Preis, den andere Vereine haben und das macht halt schon einen Unterschied. Aber was soll man
Ja.
da immer drüber reden? Wir haben es tausendmal besprochen. Viel schlimmer finde ich halt diese Mitgliederzahl in den 10, Entschuldigung, in den fast 20 Jahren nicht angewachsen ist. Ja? Also, dass wir uns immer irgendwo bei Double. Ich meine, das sind ja auch so Sachen, dass wir uns jetzt, also da haben wir uns ja auch anscheinend nicht weiterentwickelt. Ne? Jetzt schlagen wir anscheinend bei den Trikotabsätzen auch teilweise die Double-Saison, wird so ein bisschen gesagt. Aber wir hatten ja auch danach noch richtig gute Spielzeit mit Champions League, mit dem Pokalsieg, wo wir uns kennengelernt haben. Da ist halt auch einfach. Es ist viel, viel schief gelaufen beim Verein, Stadion, immer noch auch diese Thematiken der hohen Kosten. Das hat mich auch nochmal, wir haben das, glaube ich, irgendwie entweder nochmal angesprochen oder nochmal so außerhalb jetzt der Aufzeichnung gesagt. Das ist halt auch unfassbar, wie das der Verein schafft, dass da so eine hohe Belastung noch drauf ist bei den Umbaumaßnahmen, die so lange her ist. Also, da sind viele, viele Fragezeichen. Betriebswirtschaftlich passt da vieles nicht zusammen. Aber gut.
Weiter zum Zettel. Ich wollte, wie gesagt, ich werde ja bei jedem Verein die Mitgliederzahl unseres Gegners auf jeden Fall nennen. Ja, gegründet wurde der 1. FC Köln am 13.02.1948. Die Vereinsfarben sind rot-weiß. Das Heimstadion ist das Rhein-Energie-Stadion, wo 50.000 Leute hineinpassen. Ja, was natürlich sehr wichtig für den Verein ist, was ich natürlich hier vorstellen muss für alle, ist der Gaisburg Hennes. Wie ist das überhaupt entstanden? Das habe ich erstmal nachgelesen. Das war ein Karnevalsgag 1950 von einem Karnevalsverein, der gesagt hat: So, wir schenken euch jetzt einen Gaisbock. Und seitdem ist der Gaisbock das Maskottchen des 1. FC Köln und ist auch bei jedem Heimspiel live im Stadion. Er steht immer am Rand beim Heimspiel. Ne? Das muss ja auch, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, jeder Werder-Fan. Also der Gaisbock steht live am Platz sozusagen.
Weißt
So,
du auch,
dann
welcher das jetzt ist mittlerweile? Der 12.
der
oder so, kann
siebte
das sein?
Mal. Nee, weiß ich nicht. Nein, ich will nichts Falsches sagen. Nein, habe ich nicht gelesen. Okay.
Ah, und du musst natürlich auch sagen, Rhein-Energie-Stadion, natürlich früher das Müngersdorfer Stadion, für die schon ein bisschen älter sind. Ja.
Wir waren in Müngersdorfer Stadion und ich weiß das noch wie heute, Sepp. Wir haben unten gestanden und die Hooligans des 1. FC Köln haben über dir gestanden und die haben auch mal ein paar Steine geschmissen oder volle Dosen geschmissen. Das weiß ich auch noch hundertprozentig. So war das damals.
Ja.
Ja, Erfolge vom Verein 1. FC Köln: Deutscher Meister 1962, Deutscher Meister 1964, Deutscher Meister 1978 und siebenmal Vizemeister geworden. Pokalsieger sind sie geworden 1968, 1977, 1978 und 1983. Dazu ist zu sagen, 1978 sind sie also Double-Gewinner geworden, sind deutscher Meister geworden und Pokalsieger. Und was auch wichtig ist, 1983 gab es ein Stadtderby im DFB-Pokalfinale. Das war das erste Mal und gab es danach nie wieder. Da haben sie zu Hause in Köln gegen Fortuna Köln 1:0 gewonnen. Torschütze damals Pierre Littbarski, also im DFB-Pokalfinale zwei Mannschaften aus der gleichen Stadt. Das war schon ein Novum.
Das war
Dann
ganz
standen sie.
kurz, Scoop, das
Ja.
war damals wirklich so, dass das Pokalfinale noch entweder reihum ging oder auch teilweise in Köln stationiert war. Das ist erst später nach Berlin gezogen, ne? Ende der 80er oder so.
Ja, und das kann ich auch erklären, weil das ist ja hier ein Bildungssender, den wir hier führen, sage ich jetzt mal. Das Pokalfinale ist seit 1985 das erste Mal in Berlin. Da wurde Bayer Oeding hat da Bayern München 2:1 geschlagen. Und der Grund, warum das DFB-Pokalfinale nach Berlin gekommen ist 85, war folgender: Wir hatten ja 1988 in Deutschland die EM. Und da war auch die UdSSR dabei und die UdSSR hat sich geweigert, in Berlin zu spielen, aus politischen Gründen. Und deshalb hat dann der DFB gesagt, okay, wenn ihr nicht bei der EM ein Austragungsort seid, dann kriegt ihr wenigstens das DFB-Pokalfinale. Und so ist das entstanden und seit 1985 ist es sozusagen das Wembley des deutschen Fußballs. Und die Ursache ist politischer Hintergrund, warum das Pokalfinale in Berlin ist. Und ich finde es natürlich geil, dass es seit 1985 an dem Ort ist und nicht mehr gewechselt ist. So, was für Erfolge hatte noch der 1. FC Köln? Der 1. FC Köln stand noch im UEFA-Cup-Finale 1986, mit Hin- und Rückspiel gab es damals noch, und ist viermal Zweitligameister geworden. 2000, 2005, 2014 und 2019 ist der 1. FC Köln in der zweiten Liga Meister geworden. Dann kommen wir zum Trainer. Kennt jeder, Steffen Baumgart, 51 Jahre alt. Als Spieler hat er gespielt in Hansa Rostock, in Wolfsburg, bei Union Berlin, bei Energie Cottbus und in Magdeburg. Seine Trainerkarriere hat er gestartet 2008 bei dem weltberühmten Verein Germania Schöneiche als Co-Trainer. Von 2009 bis 2010 war er in Magdeburg Trainer. Von 2012 bis 2013 war er Co-Trainer in Magdeburg. 2014 bis 2015 hat er Köpenick Oberspree trainiert. 2015 bis 2016 hat er den Berliner AK trainiert. Von 2017 bis 2021 war er sehr erfolgreich in Paderborn. Und seit 2021 ist er beim 1. FC Köln. Er ist mit dem SC Paderborn von der 3. in der 2. Liga 2018 aufgestiegen und hat dann den Durchmarsch gemacht von der 2. in der 1. Liga 2019. Also sehr erfolgreich, deshalb auch interessant für den 1. FC Köln geworden. So, dann habe ich ja dieses Jahr die Rubrik oder diese Saison die Rubrik aufgemacht, was für Ex-Spieler von Werder spielen bei den jeweiligen Vereinen. Und man muss natürlich sagen, die Statistik habe ich ins Leben geführt und seitdem treffen auch immer die Ex-Spieler. Siehe Beste letzte Woche, siehe Dingschi letzte Woche, siehe im Pokal Philipp Viktoria Köln und siehe Philipp bei SC Freiburg. Also die Ex-Spieler treffen. Beim 1. FC Köln können zwei Spieler treffen. Da ist einmal der Florian Kainz, der 2016 von Rapid Wien zu uns kam und eine Saison für uns gespielt hat. Und natürlich Davi Salke, der 2012 in die U19 zu Werder gekommen ist, 2013 bei der U23 von Werder gespielt hat und 2014 und 2019 den Profikader bei Werder Bremen gespielt hat. Also, wenn ihr irgendwo was wetten könnt, ich glaube, in England kann man immer auf die Torschützen wetten, dann wettet man auf Florian Kainz oder Davy Selke oder vielleicht beide natürlich am Samstag Torschießen gegen Werder Bremen. Das könnte passieren. Ich habe ja gerade vorweggegriffen, die Tabellensituation. Der 1. FC Köln ist Tabellen 16. nach dem 4. Spieltag, hat noch kein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und 3 Spiele verloren. 3:7 Tore und 1 Punkt. Wir dagegen, der glorreiche SV Werder Bremen, steht auf Tabellenplatz 12, hat ein Spiel gewonnen, kein Spiel unentschieden gespielt und 3 Spiele verloren. Ein Torverhältnis von 6:9 Toren und 3 Punkte auf der Habenseite. In der Bundesliga gab es insgesamt 98 Spiele gegen den 1. FC Köln. Davon hat Werder 35 gewonnen, 27 unentschieden gespielt und 36 verloren. Sepp, also wir können am Wochenende ausgleichen, dann wäre es 36-36. Insgesamt 158 zu 167 Tore in der Bundesliga. Im DFB-Pokal haben wir 4-mal gegeneinander gespielt. Da hat Werder 3-mal die Oberhand behalten und 1-mal verloren. Und wie gesagt, Pokalsieg 1991, 3-mal ist Bremer Recht. Nach der Niederlage 89 und 90 haben wir dann 91 endlich nach Elfmeterschießen gegen den 1. FC Köln gewonnen. So, Sepp, das letzte Spiel ist irgendwie total in Vergessenheit geraten. Kannst du dich noch an das letzte Spiel gegen Köln erinnern?
War doch das 1-1, ne?
Richtig, das war der 33. Spieltag, ich glaube, da waren wir schon gerettet, ne? Und das war am 20. Mai diesen Jahres, 1:1, 0:1 Tigges, 36. Minute und 1:1 Romano Schmid, 73. Minute. Da hat der Romano Schmid wenigstens noch getroffen, weil was der in den letzten Spielen für Chancen hatte, der hat ja nie die Bude getroffen, aber vielleicht kommt er jetzt Köln als richtiger Gegner, dann trifft er wieder die Bude. Das zu meinem Statistikzettel.
Ja, sehr gut. Dann wollen wir mal ein bisschen über die Aufstellung reden, denke ich mal. Und bevor wir das machen, würde ich vielleicht nochmal darüber sprechen, anderes System. So, das will ich jetzt nochmal einmal kurz mit dir durchsprechen. Und zwar, wir könnten natürlich mit den Spielern, die da sind, auch mal weggehen von diesem 3-3, also 3-5-2 oder 5-3-2, je nachdem, wie ihr eure Ausprägung seht. Wie siehst du das denn, wenn wir mal mit einem 4-4-2 spielen? Also, ich mache das jetzt mal auf, ne? Völlig unabhängig jetzt mal der Name, nur als Beispiel. Du spielst halt mit einer Viererkette mit Jung und Weiser außen. Du hast dann in der Mitte zum Beispiel Stark und Pieper als Innenverteidiger. Spielst jetzt mit Grosso und Lienen als Doppelsechs und auf den Halbpositionen, weiß ich nicht, mit Stay und Romano. Vorne Duksch, Kovnatski als Beispiel. So, einmal jetzt so als Gerüst. Wie würdest du sehen, ja, wäre das eine Alternative für uns, unabhängig jetzt davon, dass man natürlich hier die einzelnen Spieler auch ein bisschen austauschen könnte und da auch noch andere Namen hinschreiben könnte?
Also meiner Meinung nach muss ja auf jeden Fall was ändern, definitiv, weil es war ja in letzter Zeit nicht so erfolgreich in der Pressekonferenz. Wie gesagt, kam ja auch Kritik auf, definitiv. Und meiner Meinung nach muss das System geändert werden. Du sagst das gerade mit Doppelsechs, zu Hause mit Doppelsechs spielen, finde ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Die erfolgreichste Zeit von Werder war die Raute. Also ich würde, wie gesagt, 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld spielen. Da würde ich auf 6 den Lien spielen, der ja auch lauffreudig ist, auf den Halbpositionen Romano Schmid. Und ich würde jetzt Trotzdem, auch wir haben viel über ihn geschimpft, aber ich würde den Leo bringen, auf jeden Fall jetzt. Ich würde den Leo definitiv bringen. Auf der 10 oder auf der Halbposition. Ich glaube eher auf der 10 und den Stay vielleicht auf der Halbposition, weil ich glaube, jetzt für Samstag, da brauchen wir so einen Rackerer auf dem Platz. Ich wollte jetzt gerade sagen, so einen Arbeiter hier, so ein Schwein wie den Leo, der das Publikum mitzieht und so weiter, den würde ich auf jeden Fall bringen. Und ich würde, selbst wie gesagt, Doppel-6 nicht, eine 6 und dann mit Raute spielen. Das wäre meine Sache. Aber du kennst auch Ole Werner.
Mit Viererkette als Beispiel.
Viererkette auf jeden Fall. Da würde ich aber hinten links nicht Jung spielen lassen. Ich würde hinten links den neunten Damen. Ich habe den Namen noch nicht.
Je nachdem, wie man. Manche sprechen ihn so aus, manche so. Demong, Damen. Ganze Damen, glaube ich, sagen. Ja, genau.
Ich sage Damen. In Verteidigung würde ich mit Pieper und mit Stark spielen lassen. Und rechts würde ich auf jeden Fall Weiser spielen. Und das wäre meine Aufstellung. Vorne. Kovnatski nach der schwachen Partie in Union Berlin. Ich glaube, nach voller Trainingswoche würde ich Boré und Dux spielen lassen.
Ja. Nehmen wir jetzt mal das vielleicht weiter auf. Lass uns mal einfach bei dem System bleiben. Ich will das ganz kurz dann nochmal mit euch vielleicht auch als Anregung. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, du hast jetzt mit Weiser auch keinen klassischen Viererkettenspieler und Olivier, weiß ich jetzt auch nicht, ist auch vielleicht so ein bisschen im Mittelfeld da. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir kriegen wahnsinnig viele Gegentore rein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es noch viel schlimmer wird mit der Viererkette. Ja? Und man hat halt deutlich mehr Möglichkeiten, wenn man im Mittelfeld das anders macht. Du hast jetzt für eine Raute, hast du jetzt mal gesagt, die man spielen könnte, wäre sicherlich auch der Ansatz. Wenn du Lien jetzt nimmst als einzelne Sechs, die er sich hinten reinziehen könnte zwischen die Verteidiger. Man kann natürlich auch sagen, okay, Weiser ist da zu offensiv. Du könntest auch sagen, dann spielst du Bittencourt hinten in diesen Rechtsverteidigerposition. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Ist halt der nicht nach vorne nicht so viel, aber der könnte ein Pärchen bilden auf der rechten Seite. Man könnte quasi den Mitch auch ins Mittelfeld ziehen. Und zeitgleich, finde ich, hat Woltemar da auch eine Möglichkeit natürlich verdient, wo man, wenn jetzt mal eine Raute spielt, der eher so eine hängende Spitze ist, wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, ihn spielen zu lassen in dem System, auch im Rautensystem, quasi als Offensivmann hinter den Spitzen. Und dann auch mal die Frage, Jinma, würdest du den Justin mal auch von Anfang an bringen, auch aufgrund der Geschwindigkeit, die uns ja sonst im Kader komplett fehlt. Ich finde halt, diese anderen Stürmertypen sind auch ein bisschen ähnlich. Ja, das sind alles, ich sag jetzt mal, nicht so die richtigen Knipser, vielleicht eher so die spielenden Stürmer. Wie siehst du das?
Justin ist definitiv eine Option. Gegen Mainz, Tor und Vorlage, gegen Heidenheim reingekommen, auch sofort eine Chance gehabt, der Linksschuss, den der Torwart hält, ja, kann man auch machen, ja. Ganz ehrlich, habe ich vergessen, Sepp, ich revidiere. Ich würde sogar dann sagen, Ninja und Dux im Sturm, nicht Boré. Boré dann doch von der Bank. Ich würde den Ninja zeigen, du hast das gut gemacht. Einmal hast du gescored und letztes Mal kamst du kurz vor Schluss rein, hast sofort eine Chance erarbeitet. Ich revidiere das und sage Justin und Marvin vorne.
Okay. Also ich meine, wenn man jetzt mal umstellen würde, ihr wisst wahrscheinlich, wird es auch wieder nicht so kommen, aber hättest natürlich auch den Vorteil, dass du sowohl Friedel eliminieren könntest mal für die Aufstellung, als auch Jung. Jung sollte man sowieso, glaube ich mal, auch wenn du jetzt auf ein 3-5-2 gehst oder 5-3-2, mal jetzt außen vornehmen, weil die Leistungen ja dann noch ein bisschen ausbaufähig sind. Dass Lien spielen wird, ist ja auch dann schon mit einem großen Fragezeichen da. Bittencourt hat man letztes Mal gar nicht großartig erwähnt. Du hast ihn jetzt mal wieder zum Tragen gemacht. Der hat ja letzte Spiel gegen Heidenheim gar nicht gespielt. Ist ja aber auch noch ein Ex-Kölner, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. War gerade auch kurz beim FC. Richtig, ja. Also sicherlich auch eine Option. Ich bin da mal gespannt. Aber aus meiner Sicht macht es halt wenig Sinn, dass wir mit diesem alten System weitermachen. Denn sowohl die drei Innenverteidiger tun sich anscheinend sehr schwer, weil die immer, ich sage jetzt mal, so eine verkappte Viererkette spielen müssen, weil Weiser weit vorne rumturnt. Also ob jetzt das die perfekten Außenverteidiger sind für eine Viererkette, sei immer noch dahingestellt. Nur man muss halt definitiv irgendwas ändern. Und man hat halt auch eine Option, einfach mit einer Doppel-6 zu spielen. Das ist ja nicht nur für das Köln-Spiel relevant, sondern auch vielleicht für andere Spiele, die man ja auch ein bisschen anders ausführen könnte. Man könnte ja auch mit Stay spielen und Lien als Beispiel. Das ist keine richtige 6, der Stay, der ist ja dann ein bisschen eher so eine 8. Aber da gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, gerne mal dazu schreiben, wie ihr das seht, mal eine andere Formation auf den Platz zu bringen, um halt auch da naja, anders zu agieren. Ich befürchte ja, dass fast alles so bleibt wie beim Alten. Klar, ihr könnt jetzt Boré mal reinbringen, der sowieso irgendwie so ein bisschen den Vorzug auch letztes Mal bekommen hat vor Justin. Und bei Jung weiß ich noch nicht mal, ob der den austauscht. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er zum Beispiel Friedel, Jung beide rausnimmt und auch noch von seinem System abweichen wird. Aber lassen wir uns mal überraschen. Er muss liefern. Angezählt haben wir ja gesagt, nach Hoffenheim wird nochmal abgerechnet. Und mit den Leistungen bisher und der fehlenden Defensivarbeit, wie gesagt, die Statistik lügt nicht, haben wir einfach Probleme. Unseren letzten Joker verheizen wir jetzt quasi. Samstagabend, Topspiel, Scoop. Also könnt ihr alle in die Ostkurve gehen. Der schreibt auch Autogramme, ja, wenn er Zeit hat. Gar kein Problem. Mehr können wir nicht mehr tun.
Oder Scoop? Genau so sieht's aus. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe nicht, dass das so ein Desaster gibt wie gegen Heidenheim, weil dann werde ich die Ostkurve zum Beben bringen, auf jeden Fall.
Ja, aber dann machen wir es doch mal so, dass es ein positives Desaster gibt. Dann tippe ich direkt mal auf ein 3-0, wenn du schon in der Ostkurve stehst, weil natürlich mit dem einen Einschränkung alle drei Tore wirst du nicht quasi vor dir sehen, sondern auf der anderen Seite. Ein bisschen Schmerz muss ja auch für dich weiterhin vorhanden sein, denn die Sicht ist natürlich auch ganz schön weit weg, dann bis zum gegnerischen Tor, ja, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich dann schon Hardcore, aber den Schmerz musst du dann auf dich nehmen, dafür geben wir 3-0. Daher gerne jetzt dein Tipp. Ich würde schon sagen, ich bin ja noch im Urlaub. Ich sehe das ganz entspannt. Ich freue mich, wenn der Scoop da aus der Ostkurve die Fanplakate hochhält. Euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch, beziehungsweise jetzt ja ein schönes Wochenende schon demnächst dann. Und viel Spaß bei Werder. Und Scoop, du weißt ja, 3 Punkte sind Pflicht. Bitte deinen Tipp und dann Rausschmeißer.
Jawohl. Mein Tipp ist, das hat Charme, was ich gerade schon am Anfang der Aufnahme gesagt habe und ich bleibe dabei. Werder gewinnt 2-1 nach einem 0-1 Rückstand. Torschütze Keita und Justin, das würde mich mega freuen auf jeden Fall. Ja, und mein Rauschmeißer ist, ich habe mir gerade mal überlegt, wann ich das letzte Mal in der Ostkurve gestanden habe. Ich meine, das war irgendwie vor 20 Jahren. Trotz alledem drückt mir die Daumen, dass ich nicht so zu sehr Rückenschmerzen habe und dass ich heile wieder nach Hause komme. In der Hinsicht lebenslang grün-weiß.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Ostern. Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen. Weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonderwalls. Hier wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.